Herzlich willkommen zum Gottesdienst an Karfreitag, an diesem Tag, an dem man sich manchmal fragt, ja, wie sollen wir uns eigentlich verhalten? Die Osterfreude, die blüht hier vorne und wir alle wissen, 2000 Jahre nachdem Jesus gekreuzigt wurde, dass er auch auferstanden ist. Je nachdem, in welchem Umfeld du groß geworden bist, war Karfreitag auch so ein Tag, wo dir gesagt wurde, du musst schwarz tragen und eine traurige Miene aufsetzen. Und du hast dich immer gefragt, warum eigentlich? Das ist nicht eine gute Botschaft, die wir an Karfreitag hören. Und ich glaube, wir müssen nicht künstlich trauern, aber trotzdem sollten wir uns der Ernsthaftigkeit und der Tiefe dessen, was an Karfreitag ist, bewusst werden. Und wenn nicht an Karfreitag wir uns dessen neu bewusst werden, was es Jesus gekostet hat, für uns zu sterben, wann dann? Deswegen wird dieser Gottesdienst und wird wahrscheinlich Karfreitag immer auch so ein Zwischentag sein, wie wir von dieser Zwischenzeit gerade gesungen haben, wo wir nicht genau wissen, was ist jetzt eigentlich los? Sollen wir uns freuen oder sollen wir traurig sein? Traurig sein müssen wir nicht. Mein Wunsch ist, dass wir heute an diesem Karfreitag, in diesem Karfreitag Gottesdienst, auf der Ostersuche nach Frieden, diesen Frieden finden. Und dass wir in diesem Karfreitag Gottesdienst neu oder das erste Mal hören, was Jesus am Kreuz getan hat. Und es ist wie wahrscheinlich an keinem anderen Sonntag, heute ist ja auch noch ein Freitag, aber wie in keinem anderen Gottesdienst mir ein Anliegen, dass ihr nicht meinen Worten zuhört, sondern dass ihr einfach euer Herz öffnet für das, was Jesus euch durch die Predigt sagen will. Und dafür will ich beten. Jesus, öffne unser Herz, öffne unseren Geist, öffne unseren Verstand, dass wir dich hören, dass wir begreifen, was du für uns getan hast an Karfreitag, dass wir ergreifen, welche Tiefe dieses Geschehen hat und was es vor allem mit unserem Leben ganz persönlich zu tun hat. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist und dass du unser aller Herzen ganz, ganz weit machst für dich. Amen. Nichts deutet auf Frieden hin an diesem Karfreitag. Nichts deutet auf Frieden hin an diesem 7. April im Jahre 30. Also exakt heute vor 1993 Jahren. Nichts, aber auch gar nichts deutet an diesem Karfreitag auf Frieden hin, wenn man die Hinterlassenschaften der Römer am Kreuz betrachtet. Blutige Nägel, die, um es sich mal zu vergegenwärtigen, diese Dimension hatten. Nicht die Nägel, mit denen ihr zu Hause ein Bild an die Wand hängt. Und diese Nägel gingen auch nicht hier durch die Hand, wie es leider in vielen Darstellungen falsch dargestellt ist. Das hätte keiner am Kreuz ausgehalten, er wäre runtergerutscht. Wir wissen es aus archäologischen Funden, die Nägel gingen hier durch. Und alleine, wenn ich hier so drücke, spüre ich schon, das ist nicht angenehm. Nichts, aber auch gar nichts deutet an Karfreitag mit solchen Instrumenten, die am Ende, wenn sie dann rausgezogen wurden, so aussahen, darauf hin, dass hier irgendetwas mit Frieden geschieht. Aber wir sind an Karfreitag auf der Ostersuche nach Frieden. Wir suchen Frieden in allen unseren Lebenszusammenhängen. Allgemein für unser Leben, für unsere Ehe, für unsere Familie, in unserem Beruf und in der Welt. Jeder von euch könnte an der einen oder anderen Stelle mehr einsetzen, wo er ganz persönlich Frieden sucht. Ich könnte euch ganz vieles erzählen, wo ich in meinem Leben keinen Frieden habe, aber Frieden suche. Und wo wir alle wissen, dass echter Friede das ist, wonach wir uns sehnen, was wir brauchen. Und ein Friede ist mehr als einfach nur nett sein oder Waffenstillstand. Friede ist der Moment, wo wir spüren, da bin ich geborgen, da bin ich ganz, da bin ich heil. Seit Anbeginn der Zeit sucht der Mensch Frieden mit sich, mit seinen Mitmenschen und mit Gott. Seit Anbeginn der Zeit sucht der Mensch Frieden mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen und mit Gott. Manchmal fällt es uns sogar leichter, mit unseren Mitmenschen im Frieden zu leben, als mit uns selber, weil wir uns selber nicht verzeihen können. Und manchmal verdrängen wir die Suche nach Frieden mit Gott. Aber solange der Mensch mit Gott im Krieg ist, wird er es auch mit sich und seinen Mitmenschen sein. Und dafür steht nicht nur, aber auch Karfreitag. Der Anfang, dass wir in Frieden leben können, der ist nicht dort, wo wir als Menschen miteinander in Frieden sind oder wo ich mit mir selber im Frieden und versöhnt lebe, sondern wo ich im Frieden mit Gott lebe. Und dieser Friede, der wirkt sich auch aus auf alle anderen Bereiche meines Lebens. Und Karfreitag ist Gottes Friedensangebot für den Menschen und die Menschheit, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, wenn es mehr Menschen geben würde, die Jesus mit ganzem Herzen und mit voller Leidenschaft nachfolgen, sähe es in unserer Welt anders aus. Nicht, weil Christen besser sind, aber weil sie immer den in sich und bei sich tragen, der Frieden schafft. Christen sind keine besseren Menschen. Aber es würde besser um unsere Welt stehen, wenn es mehr leidenschaftliche Nachfolger von Jesus gibt. Karfreitag ist Gottes Friedensangebot für dich ganz persönlich. Für dich. Und ich werde jetzt dich mitnehmen in einige Bibelstellen, die uns beschreiben, was an Karfreitag passiert ist. Und ich bitte dich einfach, in Anführungszeichen, diese Bibelstellen nicht für deine Nachbarn zu hören, nicht für den, der neben oder vor dir sitzt oder für den, wo du denkst, ja, der sollte das echt mal hören. Auch nicht ihr zu Hause, die am Livestream seid und zuschaut und sagt, der neben mir auf dem Sofa hockt. Bitte dich, dass du das für dich hörst, für den, der auf deinem Stuhl sitzt. Okay? Denn der erste Vers, der hat schon in sich. Es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Gott stellt unmissverständlich klar, mein Friedensangebot an euch Menschen, das besteht nicht darin, dass ihr euch an ein paar gute Regeln haltet, dass ihr gute Werte lebt, dass ihr als Christen dieses oder jenes tut oder eben lasst, sondern mein Friedensangebot, das ist am Kreuz, dort, wo ich mein Blut vergieße, sagt Gott. Ja genau, sagt Gott, denn am Kreuz stirbt kein Mensch, am Kreuz stirbt Gott selbst, denn sonst wäre es kein Opfer, das uns Menschen etwas bringt. Am Kreuz stirbt Gott selbst. Es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte. Gott selber ist in Jesus und Jesus stirbt am Kreuz. Vorhin haben wir dieses Zitat aus dem Alten Testament schon gelesen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Projiziert, prophezeit, Jesaja, Jahrhunderte vorher. Lies es für dich, lies es doch einmal so. Er ist um meiner Missetat willen verwundet und um meiner Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass ich Frieden hätte. Und durch seine Wunden bin ich geheilt. Ist das nicht gut? Er ist um meiner Missetat willen verwundet und um meiner Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass ich Frieden hätte und durch seine Wunden bin ich geheilt. Wo suchst du nach Heilung für dein Leben? Wo suchst du nach Frieden? Suchst du bei Jesus, bei dem Mann, der am Kreuz starb, oder tust du das woanders? Das kannst du übrigens auch in deinem frommen Dasein tun. Und meinen, du bist ja schon lange Christ und befolgst alle Regeln, die man als Christ tun sollte. Echt? Suchst du dort oder suchst du direkt bei Jesus? Und ich meine heute besonders, aber sonst auch, ihr kennt mich, Jesus. Ich meine nicht diese Floskel Gott, mit der man ja gerade überall ankommen kann. Aber sobald du von Jesus redest, da scheiden sich im wahrsten Sinne des Wortes die Geister. Ihr müsst mir gar nichts verzeihen, weil ich entschuldige mich nicht dafür, dich sehr persönlich herausfordern. Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Und ich meine wirklich Jesus, wie in der Bibel bezeugt es. Denn er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Ich habe gesagt, Karfreitag ist Gottes Friedensangebot für den Menschen und die Menschheit. Karfreitag ist Gottes Friedensangebot für dich. für dich. Und ich höre immer wieder, wie Menschen sagen, ich habe erst diese Woche, hat mich das wieder jemand gefragt, warum eigentlich so? Ich meine, geht es nicht eine Nummer kleiner? Tod, Leiden, Sterben, Blut? Ich meine, hätte Jesus nicht irgendwas anderes machen können? Sich in ein Einhorn verwandeln und in den Himmel fliegen? Warum dieses drastische Mittel zu wählen, dass er leidet und stirbt, qualvoll stirbt? Ich erspare euch die Details. Aber eine Kreuzigung damals bei den Römern und das Ausgepeitschtwerden davor, das war kein Kinderspiel. Das war übelste Sorte. Warum der Tod? Warum musste er sterben? Warum ging das nicht anders, wo Gott alleine durch sein Wort die Welt erschaffen hat? Die Antwort, die ich dir heute geben will und die ich jetzt mitnehmen will auf eine kleine Reise in dein Leben, damit du siehst, welche Macht uns manchmal zwingt, ist folgende. Sünde nimmt den Menschen in Geiselhaft und zerstört mit voller Kraft. Merkt ihr diesen Satz? Sünde nimmt den Menschen in Geiselhaft und zerstört mit voller Kraft. Und mit Sünde ist nun nicht eine einzelne Tat gemeint, dass ich mal lüge. Das ist alles nämlich die Folge der Sünde. Die Sünde ist, dass wir Gott nicht Gott sein lassen und dass wir Gott nicht auf dem ersten Platz in unserem Leben sitzen lassen, dass wir unser Leben ohne Gott leben wollen. Das ist Sünde. Und das geschieht im Leben eines Christen genauso wie im Leben eines Nichtchristen. Ob du hier bist und sagst, ich lebe schon lange mit Jesus, oder ob du hier bist und sagst, ich bin hier zu Besuch, oder ich habe gedacht, Karfreitag geht man halt mal in den Gottesdienst, aber bist noch gar kein Christ, es spielt keine Rolle. Sünde ist immer dort der Zustand, das ist nicht die Tat, das ist ein Zustand, wo wir nicht so leben, wie Gott sich das vorstellt. Und ich glaube, da können wir alle mit. Da bin ich nicht besser als irgendjemand anderes. Da bist du nicht besser als irgendjemand anderes. Sünde ist kein Zuckerschlecken, sondern nimmt den Menschen in Geiselhaft und zerstört mit voller Kraft. Bevor ich dir das ganz konkret zeige, was ich damit meine, zwei Verse, die das deutlich machen. Jesus selber sagt von sich, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus selber gebraucht diese Metapher, dass sein Tod uns freikauft. Dass wir gefangen sind von etwas, beherrscht sind von etwas, wovon wir befreit werden müssen und losgekauft werden müssen. Und Paulus schreibt im Römerbrief an die Christen, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Keine einfachen Worte, ich weiß. Was Paulus aber damit sagen will, ist, wenn du mit Jesus lebst, dann herrscht die Sünde nicht mehr über dich. Dann hat sie Einfluss in deinem Leben. Dann ist sie in deinem Leben, aber sie herrscht nicht über dich. Machen wir es doch mal ganz konkret, warum es den Tod, warum es das Leiden, warum es das Blut, das Sterben Jesu brauchte. Nochmal, Sünde nimmt den Menschen in Geiselhaft und zerstört mit voller Wucht. Sünde ist nicht nur eine Kleinigkeit. Schaut euch den Typen an, der von sich denkt, er wäre der Tollste der Welt. Jetzt spinnt mal mit mir den Gedanken einfach weiter. Weil dem ganz egal ist, was Gott von ihm will und er sich denkt, ich bin der Beste, wird er sich entsprechend in seinem Beruf so verhalten. Er wird entsprechend mit den Menschen umgehen, die ihm unterstellt sind. Er wird entsprechend mit Geschäftspartnern umgehen, die er bescheißt. Er wird entsprechend alles dafür tun, um in der Karriereleiter weiter nach oben zu kommen. Ob mit lauteren oder unlauteren Mitteln, ist ihm vollkommen egal. Warum? Weil die Sünde sein Leben beherrscht. Und das hat Einfluss auf sein ganzes Umfeld. Machen wir es doch mal ganz praktisch im Leben. In der Bibel wird uns an vielen Stellen beschrieben, in der Bibel wird es mit Ehebruch beschrieben, dass es nicht in Ordnung ist, dass du, wir würden es neudeutsch sagen, dass du eine Affäre hast. Wie der Kollege hier. Es ist nicht in Ordnung. Warum? Weil es Leid nach sich zieht. Bei allen drei und eventuell noch Kindern, die im Spiel sind. Ich schweige denn von manchen Scheidungen, die ziemlich teuer werden. Sünde hat eine unglaublich zerstörerische Macht, nicht nur für den Moment, sondern für unser Leben. Und ich glaube, dass dieses Bild für sich spricht. Sünde zerstört den Menschen. Sünde ist nicht ein Kavaliersdelikt, eine Bagatelle. Sünde nimmt den Menschen in Geiselhaft und zerstört uns mit voller Wucht. Manchmal ist es auch nur ganz subtil. Dort, wo wir in Beziehungen, in Streitigkeiten sind und nicht so ganz sachlich unterwegs sind. Bei Kindern und Teenagern sagen wir, ah, die wissen genau, welchen Knopf man drücken muss. Vielleicht machen Kinder das ja noch ein bisschen unbewusst. Aber wie ist es mit uns Erwachsenen? Wir wissen doch genau, beim Ehepartner oder auch bei Freunden, beim Nachbarn, wir wissen doch genau, welches Verhalten wir an den Tag legen müssen, damit der andere auf 180 ist. Und wir genießen es. Tut nicht so, als ob ihr das nicht auch tut. Bin ich der Einzige oder was? Ich mache das natürlich nicht. Ich habe gehört, manche machen das. Sünde, dass unser Leben uns scheinbar so wichtig ist, dass wir es ohne Gott leben wollen, das trifft jeden von uns, jeden Einzelnen von uns. Der Unterschied nun ist, was Paulus auch im Römerbrief geschrieben hat, ist, ob wir uns davon beherrschen lassen oder ob wir sagen, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist und immer und immer und immer wieder ans Kreuz gehen und sagen, ich brauche dich, Jesus, ich brauche dich. Weil das ist der einzige Ort, der uns von dieser Macht der Sünde freikauft. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, was ist Karfreitag für ein Tag? Müssen wir da trauern und eine Trauermine aufsetzen? Eigentlich müssen wir doch genau das Gegenteil tun. Uns freuen, dass es einen Ort gibt, der die Macht der Sünde komplett zerstört. Und dass es einen Ort gibt, ein Ereignis, einen Tag, den 7. April im Jahr 30, als Jesus gestorben ist, dass wir sagen können, es gibt da etwas, was die Macht der Sünde in meinem Leben bricht und damit auch im Umfeld meines Lebens. Eigentlich müsste dieser Tag ein Freudentag sein. Aber ich würde ihn trotzdem nicht zum Freudentag machen, denn dann wissen wir nicht, wie wir am Sonntag Ostern feiern sollen. Dann müssen wir noch mehr fröhlich sein. Und das ist für uns Deutsche ja echt schwierig. Und es ist gut, und deswegen würde ich es auch nicht zum Freudentag machen, damit wir uns vor Augen halten und immer wieder vergegenwärtigen, was hat es Jesus gekostet? Es hat Jesus sein Leben gekostet. Und wisst ihr, was mich so beeindruckt an Jesus ist? Er hat es ja getan, obwohl er genau wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, was kommt, und er hat es getan. Petrus schreibt über das, was Jesus tat. Ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt, wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Das ist der Preis. Das ist der Preis, der gezahlt werden muss, damit Sünde nicht mehr herrscht. Der hohe Preis ist Ausdruck der Liebe Gottes und des Ewigkeitswertes, den du in seinen Augen hast. Denn es geht ja nicht nur darum, dass Sünde nicht mehr in unserem Leben herrschen muss. Das ist doch alleine schon eine gute Botschaft. Wir können frei sein. Du kannst frei sein. Was immer dich knechtet, was immer dich plagt, das Kreuz ist der Ort, wo du frei wirst. Nicht, weil ich das sage, sondern weil Jesus es längst getan hat. Es liegt an dir, es in Anspruch zu nehmen. Aber dazu gleich mehr. Der hohe Preis, den Jesus zahlt, ist nicht nur Ausdruck der Liebe, sondern auch dessen, dass wir als ewige Menschen geschaffen sind. Und Tim Keller hat das Geschehen vom Kreuz in einem Satz zusammengefasst. wo ich vorhin, als wir im Team nochmal besprochen haben und für den Gottesdienst gebetet haben, gesagt haben, eigentlich kann ich mir alles schenken, wenn ihr diesen einen Satz heute mitnehmt. Ich habe mich dann gefragt, warum bereite ich eine Predigt vor? Ich weiß es nicht, aber wenn ihr diesen einen Satz mitnehmt. Tim Keller ist einer der klügsten Theologen unserer Zeit, den ich kenne, der in New York Pastor ist, viele Bücher geschrieben hat. Und er beschreibt das, was an Karfreitag geschieht, in einem kurzen Satz so. Du bist sündiger, als du je geahnt hast und geliebter, als du je gehofft hast. Du bist sündiger, als du je geahnt hast und geliebter, als du je gehofft hast. Wenn du also mal wieder denkst, so schlimm bin ich gar nicht, du bist viel schlimmer, viel schlimmer. Ich auch. Und wenn du mal wieder denkst, ich hab's verbockt, Gott mag mich nicht mehr, Gott liebt mich nicht mehr, jetzt hat er genug von mir. Du bist geliebter, als du je gehofft hast. Du bist sündiger, als du je geahnt hast und geliebter, als du je gehofft hast. Das ist Karfreitag. Weil wir meinen, so schlimm sind wir gar nicht, halten wir das Kreuz klein. Ehrlich. Es ist Karfreitag. Die meisten von euch kenne ich. Und bei den meisten von euch weiß ich, ihr habt es schon so oft gehört. So oft. Und? Staunt ihr noch darüber? Seid ihr noch dankbar? Geht ihr zumindest innerlich noch auf die Knie und betet Jesus dafür an, was er am Kreuz getan hat? Oder lässt es euch irgendwie doch ein bisschen kalt? Könnte daran liegen, dass du sagst, so schlimm bin ich gar nicht. Aber Tim Keller sagt, du bist sündiger, als du je geahnt hast, aber du bist geliebter, noch viel geliebter, als du je gehofft hast. Was am Kreuz geschehen ist, ist das der Ausdruck schlechthin der Liebe Gottes. Es gibt aber zwei Herausforderungen für dich heute, die erfüllt sein müssen, damit es in deinem Herzen landet. Die erste Herausforderung ist, du musst anerkennen, dass du schuldig bist. Du musst anerkennen, dass du schuldig bist. Sonst wird dir das Kreuz nicht viel sagen. Und damit haben wir schon ein Problem. In unserer Zeit heute sowieso. Du musst aber anerkennen, dass du schuldig bist. Oder wie Tim Keller sagt, sündiger, als du je geahnt hast. Wenn du das nicht tust, wirst du abstumpfen gegenüber dem Kreuz, weil es dich persönlich nicht mehr betrifft. Weil du denkst, hab's ja schon mal gehört, bin ja schon Christ. Die zweite Herausforderung ist, die Rede vom lieben Gott ist irreführend. Die Rede vom lieben Gott ist irreführend. Immer wieder, das kennt ihr auch, vielleicht gebraucht ihr es selber, dann lasst es bitte in Zukunft. Ganz ehrlich, lasst es. Es hilft nämlich niemand, im Gegenteil, es führt in eine falsche Richtung, dass wir so vom lieben Gott reden. Ah, der liebe Gott, der wird es schon machen. Ah, dann habe ich es halt zum lieben Gott gebetet und so. Ja, das ist der größte Quatsch, der allergrößte Quatsch, weil es verniedlicht Gott wie den Hund vom Nachbarn. Der tut nämlich auch nichts, der will nur spielen. Und genau so ist der liebe Gott. Der liebe Gott ist der liebe Gott. Ehrlich, was erwartest du vom lieben Gott? Dass er lieb ist, ja, was ist schon lieb? Die Rede vom lieben Gott ist irreführend. Gott ist nicht der liebe Gott. Natürlich ist Gott die Liebe, wie es im Neuen Testament heißt. Alles, was er tut, tut er aus Liebe. Aber diese Floskel, diese Redewendung, der liebe Gott, die verharmlost und verniedlicht Gott als den, der zu allem Ja und Amen sagt. Das ist der liebe Gott. Und ich bitte dich, nicht mehr so von Gott zu reden, wenn du es so meinst. Und ich sage dir auch, warum. Schauen wir uns nochmal diesen Vers von vorhin an. Mich hat es vorhin schon gejuckt, aber ich wusste ja, ich sage es jetzt. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ehrlich, klingt das nach einem lieben Gott, der nur spielen will, aber der nichts tut, der mit deinem Leben nichts zu tun hat, da ist von Strafe die Rede, die auf ihm liegt, auf Jesus, anstatt auf uns. Markus Voss, ein Theologe, sagte einmal in einem Video, wir Menschen sitzen im Prinzip alle in Untersuchungshaft. Alle. Wir sitzen alle in Untersuchungshaft. Und auf uns wartet am Ende der Zeiten das Urteil, der Richterspruch. Wir sehen uns als Menschen schon gar nicht mehr so. Aber wir sitzen alle in Untersuchungshaft. Und jetzt ist die Frage, wie du freikommst aus dieser Untersuchungshaft. Die Strafe, die wir alle verdient haben, ist der ewige Tod. Davon spricht die Bibel. Die Hölle, die Verdammnis, die Trennung von Gott auf alle Ewigkeit, weil wir hier ja auch schon gut leben. Und die Strafe, die nimmt Jesus auf sich. Und deswegen ist die Rede vom lieben Gott so verharmlosend und so verniedlichend, die überhaupt nichts bringt und in die Irre führt, weil sie uns vorgaukelt, Gott und ich, ja, das wird schon passen irgendwie. Nein. Und das meine ich vorhin mit dieser Ernsthaftigkeit und Tiefe, was an Karfreitag passiert. Jeder einzelne Mensch auf dieser Erde sitzt in Untersuchungshaft. Und du kommst nicht frei durch gute Taten. Du kommst nicht frei, indem du einen Schlüssel klaust. Jeder von uns hat als Folge unseres Daseins verdient, dass wir die Ewigkeit ohne Gott verbringen. Das ist das, was wir verdient haben. Es tut mir leid, dass ich dir heute nicht sagen kann, oh, du bist ein feiner Kerl oder so. Also in einer gewissen Weise seid ihr das ja vielleicht. Aber verstehen wir es bitte mal im Gesamtkontext, das, was die Bibel Heilsgeschichte nennt. Was Jesus da getan hat, ist, dass er uns genau davon befreit. Und das ist doch ein Grund, dankbar zu sein. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist am Kreuz passiert. Karfreitag ist Gottes Friedensangebot für dich. Die Frage ist, was machst du damit? Was machst du mit diesem Friedensangebot, das Gott dir macht? Ich will schließen mit einem Abschnitt aus dem Römerbrief, aus dem dritten Kapitel, das für mich eines in den letzten Wochen und Monaten, weil ich mich sehr intensiv mit dem Sühnetod Jesu beschäftigt habe, also dass Jesus stellvertretend für uns leidet und stirbt, für mich das alles in drei Versen so bündelt wie keine andere Stelle der Bibel. Lese es mit und wenn es zu klein ist, hör zu. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Das ist das, was an Karfreitag passiert. Und das ist das, was viele Menschen heute nicht mehr glauben wollen. Für mich kann man das so ein bisschen ausdrücken. Ich habe ein Glas dabei, da steht Mensch drauf. Und in diesem Glas, seht ihr, ist ganz reines Wasser. Und das sind wir Menschen. So heißt es hier, als alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Denn ursprünglich waren wir so, ganz rein und klar im Paradies geschaffen. Und dann kam ja der Sündenfall. Und dann passiert mit unserem Leben etwas, dass wir, sieht am Anfang geil aus, bei Sünde übrigens auch so. Aber nach und nach merken wir, wenn dann noch mehr in unser Leben kommt davon, dann ist mit dieser Klarheit aber mal ganz schnell nichts mehr. Und so klar, diese Herrlichkeit, die wir bei Gott hatten, die haben wir verloren. Das ist unser Leben, das ist mein Leben, das ist dein Leben. Und jetzt kommt der Moment des Kreuzes. Jetzt kommt der Moment, wo es hier heißt, es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und sein Leben für uns geopfert hat. Denn ich habe hier noch ein zweites Glas, auf dem steht Jesus. Und in dem Moment, wo Jesus in unser Leben kommt, passiert etwas. Die Frage an dich, die ich dir stelle, ist, ob das in deinem Leben schon passiert ist. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, es ist ein trübes Wässerchen. Aber es ist ganz anders als vorher. Warum? Weil Jesus in das Leben des Menschen kam. Der Sühnetod Jesu verändert alles. Radikal alles. Wir haben Frieden mit Gott. Sünde hat keine Macht mehr, wie wir gerade gesehen haben. Sie ist weg. Und echtes, göttliches, neues Leben ist möglich. Aber der Mensch hier, der hat es niemals aus sich heraus tun können. Es musste Jesus in sein Leben kommen. Du bist sündiger, als du je geahnt hast und geliebter, als du je gehofft hast. Ich ende diese Predigt ganz bewusst mit einer Aufforderung an dich hier und auch zu Hause an den Bildschirm. Nämlich die Aufforderung, dich neu an diesen Jesus zu hängen. Denn was Jesus am Kreuz getan hat, war kein Kinderspiel. Und was Jesus am Kreuz getan hat, betrifft mein Leben, dein Leben und hat so eine Auswirkung wie nichts anderes in dieser und der zukünftigen Welt. Jesus befreit uns nicht nur von der Macht der Sünde, dass sie nicht mehr über uns herrschen muss. Du kannst frei werden von all den Dingen. Denkt an die drei Bilder, die ich euch gezeigt habe. Was auch immer dich in deinem Leben knechtet, Jesus, nicht ich und nicht, weil ich das hier sage, sondern weil es in der Bibel steht. Nicht, weil wir singen, sondern weil es in der Bibel steht. Jesus hat die Macht, alles Zerstörerische in deinem Leben wegzunehmen. Alles, wirklich alles wegzunehmen, weil er am Kreuz dafür gestorben ist. Und genauso ist er der einzige Weg, wie er selber sagt, zum Vater. Er stirbt am Kreuz nicht nur, dass die Sünde hier keine Macht mehr über uns hat, sondern dass diese Strafe, die auf uns liegt, denkt an diesen Vers aus Jesaja, die Strafe, die wir verdient hätten, dass wir von Gott in aller Ewigkeit getrennt sind, die nimmt Jesus auf sich. In dem Moment, als Jesus am Kreuz stirbt, berichtet Markus in seinem Evangelium, zerreißt der Tempel im Vorhang, der Vorhang im Tempel, von oben nach unten. Die Juden dachten, hinter dem Vorhang, dort ist die Gegenwart Gottes, da ist Gott selber. Nein, Jesus, als ob er sagen will, in dem Moment zerreißt er von oben nach unten, kein Mensch, sondern nur Gott konnte ihn zerreißen und der Weg zu Gott ist frei bis in alle Ewigkeit und jetzt schon hier. Meine Frage an dich ist, ob das für dein Leben noch eine Rolle spielen darf. Oder ob es überhaupt in deinem Leben eine Rolle spielt. Ich ende diese Predigt mit einem Gebet. Wenn du das möchtest, bete es einfach mit mir mit. Du kannst es laut oder leise tun. Ich werde immer kurze Sätze beten. Und es ist ein Gebet, in dem du Jesus deine Schuld bekennst. Ein Gebet, in dem du Jesus als deinen Herrn aufnimmst in deinem Leben, so wie es dieser Mensch getan hat. Und es ist ein Gebet, dass du Jesus folgen möchtest. Es ist ein Gebet mit Folgen im doppelten Sinne. Aber es ist das beste Gebet, das du beten kannst. Und wenn du es von Herzen jetzt mitbetest, dann glaube mir, dann hat es Gültigkeit und Kraft nicht nur hier, sondern bis in alle Ewigkeit. Wenn ich dich jetzt ganz persönlich vor mir hätte und dich fragen würde, was wäre deine Antwort auf die Frage, weißt du, wo du die Ewigkeit verbringst? Wenn du willst, bete mit mir mit. Du kannst es im Stillen oder auch laut tun, wie du möchtest. Du kannst es hier tun und auch zu Hause. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll von jetzt an dir gehören. Dir vertraue ich, dir folge ich, du bist mein Herr. Zeige mir deinen Weg. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Wenn du dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast in deinem Leben, dann herzlich willkommen. Dann bist du Christ. Christ ist man nicht, indem man Regeln befolgt, sondern indem man Jesus vertraut. Wenn du dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast heute, aus tiefstem Herzen, dann bitte ich dich, dass du nach dem Gottesdienst zu mir kommst, weil ich dir dann sagen will, wie es weitergeht. Weil das ist der wichtigste Schritt, den du in deinem Leben getan hast. Und wir wollen gleich gemeinsam Abendmahl feiern, wo wir nochmal auf eine ganz andere Art das aufnehmen, was Jesus für uns getan hat. Aber bevor wir das tun, hören wir noch ein Lied.